Also stell dir vor, es gibt eine Maschine, die dir jede Art von Erlebnis simulieren kann. Es funktioniert so, dass wir eine Art Computer haben, wo wir eingeben können, wie soll unser Leben aussehen, welche Erlebnisse möchte ich haben. Würdest du dich lebenslang an diese Maschine anschließen?
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das mich schon immer sehr, sehr interessiert hat. Also ich habe mich auch schon lange auf diese Folge jetzt gefreut. Und zwar geht es um Gedankenexperimente und Rebecca Bachmann kennt sich damit richtig gut aus. Hallo Rebecca.
Hi.
Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der angewandten Ethik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Du hast zu Gedankenexperimenten promoviert. Das ist auch ein Schwerpunkt von dir. Du beschäftigst dich aber auch mit Populärkultur und mit Bioethik. Die erste Frage ist hier aber immer die nach dem, warum für dich ganz persönlich, warum überhaupt Philosophie?
Ja, ich habe wahrscheinlich wie viele von deinen GästInnen das vor allen Dingen aus der Schule. Also ich hatte nicht Philosophie- oder Ethikunterricht, das gab es einfach nicht in meiner Schule. Aber ich hatte Religionsunterricht bei einem Lehrer, der auch Philosophie studiert hat und super viel Philosophie mit uns gemacht hat. Also Gottesbeweise, Religionskritik, aber auch ethische Positionen. Und habe dann gemerkt, okay, das ist mega spannend. Habe dann angefangen, mich privat ein bisschen damit zu beschäftigen, ganz viele populärwissenschaftliche Einführungen zu lesen, Sophies Welt, die ganzen Precht-Bücher. Habe dann gedacht, ja, super spannend, das will ich auf jeden Fall. Aber ich habe mich nicht so richtig getraut, Philosophie auf Hauptfach zu studieren, weil ich, also ich glaube, zum einen dachte ich, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Das ist ja dieses klassische Vorurteil, was man hat, was macht man damit? Und ich würde sagen, ich habe es mir auch nicht so richtig zugetraut, weil Philosophie ja immer noch so einen Genie-Charakter anhaftet und so eine Ehrfurcht. Und ich dachte immer, okay, ich bin auf keinen Fall so krass wie diese Leute. Ich kann das nicht. Fand es aber so interessant, dass ich dachte, ich mache ein bisschen einen Umweg und studiere einfach Lehramt mit Philosophie als Fach, weil ich auch Lehramt schon auch einen ganz guten Job dachte, zumindest könnte ganz gut passen zu mir. Hab das auch nie bereut. Also ich fand es toll, das auf Lehramt zu studieren. Hab aber schon gemerkt, Philosophie ist tatsächlich das, was ich machen will. Ich habe dann meinen Abschluss gemacht mit Lehramt, bin aber nicht ins Referendariat gegangen, sondern hab dann angefangen zu promovieren, hab's mir ein bisschen mehr zugetraut als vorher.
Ja.
Ja, und bin jetzt in der akademischen Philosophie.
Ah, witzig, dass du gedacht hast, was kann man damit machen? Und jetzt bist du akademische Philosophin.
Ich weiß immer noch nicht so richtig, was man macht, ja, aber
so kann man es auch formulieren, ja. Man kann sagen, man hat es geschafft oder man kann sagen, es ist mir immer noch ein bisschen undurchsichtig. Und du machst auch einen Philosophie-Podcast, ne?
Ja.
Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, ich würde sagen, es ist ein bisschen breiter, noch eher ein Wissenschaftspodcast. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Paul Reschke aus der Linguistik, also germanistische Linguistik. Und wir versuchen so ein bisschen einen Einblick zu geben in das, was wir so machen in der Philosophie und in der Linguistik. Wir lesen zum Beispiel Studien, neuere Studien zu Themen, die vielleicht interessant sind, besprechen so ein bisschen Popkultur und Wissenschaft und was wir daraus lernen können und versuchen, also unser Ziel ist vor allen Dingen so einen Einblick in das zu geben, was man so in der Wissenschaft macht, was wir so machen und warum es total cool ist, sich mit Philosophie zum Beispiel zu beschäftigen. Ich hoffe, es ist witzig. Also hört gerne rein, wenn ihr Lust habt. Also man muss kein Vorwissen haben.
Analytischer Kaffeeplausch heißt der und ist auf Spotify und YouTube, ne?
Genau, genau.
Okay, so viel dazu. Wie bist du Richtung Gedankenexperimente gekommen im Studium? Wie lief das?
Relativ früh. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du kannst ja gleich auch mal ein bisschen erzählen. Aber ich glaube, wenn man Philosophie studiert, vor allen Dingen in bestimmte Richtungen, kommt man ziemlich schnell auf Gedankenexperimente. Mhm. Ich habe an der Universität Kassel studiert. Da kann man relativ frei wählen, was man so macht. Es gibt nicht so viele Pflichtveranstaltungen. Man kann relativ schnell sich entscheiden, was interessiert mich eigentlich, und dann vor allen Dingen diese Seminare besuchen. Und ich habe schnell gemerkt, dass diese Richtung, die mich am meisten interessiert, ist analytische Philosophie. Und dabei vor allen Dingen zeitgenössische analytische Philosophie, also Leute, die noch nicht so lange tot sind sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Feld von Gedankenexperimenten. Also Gedankenexperimente, kann man so sagen, ist eigentlich das Standardinstrument der analytischen Philosophie. Das heißt, wenn man analytische Philosophie macht, kommt man ganz schnell auf ganz viele verschiedene Gedankenexperimente zu sprechen. Und ich fand immer cool, dass man in so einem, das passt irgendwie auch zu dem, was ich gesagt habe, dass man so viel Ehrfurcht hat ein bisschen von den großen PhilosophInnen, man aber gleichzeitig, wenn man Gedankenexperimente macht, in so einer völligen Ernsthaftigkeit 90 Minuten lang über Zombies und Katzen vom Mars spricht. Aber alle nehmen es so ernst und man denkt sich einmal so, okay, wir nehmen es einmal maximal ernst und gucken, was kommt da philosophisch raus. Und das mochte ich immer total. Deshalb, also ich weiß nicht, wie es dir ging in deinem Studium. Hast du auch viel mit Gedankenexperimenten gemacht?
Nee, gar nicht. Also wir hatten das, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich weiß aber noch, also bei mir war das philosophische Argumentieren so das, was ich am interessantesten fand. Und da gibt es ja auch so diese Analogie-Argumente. Das ist ja nicht dasselbe, müssen wir gleich erzählen. Aber das fand ich auch immer interessant. Ich weiß aber noch, dass in meiner allerersten Vorlesung Einführung in die Philosophie direkt der Dozent meinte, er hasst Beispiele. Er findet, Beispiele haben in der Philosophie nichts verloren, sondern es geht nur quasi um die klaren, aber auch komplexen Gedanken, so ungefähr. Mhm. Und Gedankenexperimente sind ja ganz im Gegensatz dazu etwas, von dem, wenn wir den Begriff sogar ein bisschen weiten würden, wir wahrscheinlich sagen können, so haben viele den Weg zur Philosophie gefunden. Also, weil viele Gedankenexperimente, ich finde, Matrix ist immer so das krasseste Beispiel eigentlich dieser Film, weil dieser Science-Fiction-Film eigentlich so ein komplettes Tohuwabohu aus verschiedenen Gedankenexperimenten ist. Ne? Ja, also einmal die Idee der Singularität quasi, was wäre, wenn Maschinen irgendwann denken können. Dann ist es auch so ein bisschen ein Gedankenexperiment zur Frage, so was ist, wenn wir diese Umweltverschmutzung immer weiter treiben. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen der Auslöser in dem Film. Dann ist es ein Gedankenexperiment, sind wir alle Gehirne im Tank, ist bei Matrix drin. Und dann auch eins, was wir heute noch besprechen wollen, die Erlebnismaschine ist auch ein Teil von Matrix. Also die Frage, würde ich mich freiwillig an die Matrix anschließen, denn das macht ja eine Figur zum Beispiel im Film. Also ich habe das Gefühl, sobald man über Gedankenexperimente redet, gibt es so einen bestimmten Typ Mensch, der sofort Bock hat, darüber zu sprechen. Also der sofort sich denkt, boah, das ist ja mega interessant, lasst mal überlegen, wie wäre das denn, wenn es so und so wäre eigentlich. Deswegen glaube ich, ist das immer ein guter Türöffner auch für Philosophie. Ich persönlich weiß aber zum Beispiel, also oder wusste bis zur Vorbereitung auf diese Folge gar nicht so stark, wie ist denn das jetzt wirklich in der Philosophie mit Gedankenexperimenten? Also bringen die was oder ist das eigentlich Quatsch? Aber ich fand sie immer schon sehr spannend.
Ja, voll. Nee, also du hast total recht, das ist ein total guter Türöffner. Deshalb werden die auch so oft in der Didaktik benutzt oder in so Einführungen. Es gibt, ja, ich glaube, in jeder Philosophie-Einführung hast du wahrscheinlich viele Gedankenexperimente. Es gibt auch welche, die nur über Gedankenexperimente funktionieren. Und ich merke es auch immer, ich bin immer mal in Schulen oder halt auch in der Lehre an Unis, wenn man Gedankenexperimente macht, funktioniert das total gut mit den Studis. Und dann muss man aber natürlich immer so ein bisschen gucken, auf welcher Ebene bleibt es. Ich glaube, das ist das, was viele auch kritisch daran sehen, dass sie denken, okay, es geht ja jetzt hier nicht nur um, also das ist ja auch dieses Vorurteile, was viele haben. In der Philosophie redet man halt einfach so ein bisschen, was man so denkt. Mhm. Aber das ist es ja nicht. Sondern Gedankenexperimente sind ja in der Regel ganz stark verbunden mit Argumenten oder mit Theorien oder Begriffen. Und die dann ins Boot zu holen, das ist dann sozusagen die große Aufgabe, wenn man Gedankenexperimente unterrichtet oder in Texten benutzt.
Ja, ich stelle dir direkt die 100.000-Euro-Frage. Was ist denn ein Gedankenexperiment?
Ja, das ist direkt eine sehr schwierige Frage. Und das wird dich oder vielleicht auch andere vielleicht überraschen. Aber Gedankenexperimente sind ja so ein sehr berühmtes Mittel in der Philosophie. Also die werden ganz, ganz oft benutzt, gerade in der analytischen Philosophie. Aber wenn man so auf die theoretisch-methodische Ebene geht, dann gibt es super viel Uneinigkeit. Also ich habe, als ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, was man ja oft macht, ist so ein Forschungskapitel zu schreiben, wo man so schreibt, das ist der Stand der Forschung und jetzt komme ich. Ja. Und als ich das geschrieben habe, habe ich gemerkt, es gibt extrem viel zu diesem Thema, aber so wenig Uneinigkeit. Also ich kann dir nicht sagen,
wenig
was der
Einigkeit.
Stand genau, viel Uneinigkeit, wenig Einigkeit, richtig. Also ich kann dir nicht sagen, was der Stand der Forschung ist, was Gedankenexperimente sind. Ich kann dir sagen, was ich denke und ich kann dir sagen, was so die Richtung ist oder was verschiedene Positionen sagen. Aber es gibt keine Standardantwort auf die Frage und es gibt auch keine Standardantwort darauf, was die Funktion ist oder die Einsatzgebiete. Es ist sehr, sehr viel, also auch auf dieser basalen Ebene, sehr, sehr viel Streitigkeiten. Ich persönlich nehme immer ganz gerne die Definition von Georg Bertram. Mhm. Der macht diese Definition über die Struktur von Gedankenexperimenten, indem er sagt, eigentlich haben wir so drei Elemente. Und das, was wahrscheinlich die meisten verbinden mit Gedankenexperimenten, ist das Szenario. Also so eine erzählerisch gestaltete Situation, die man sich ausdenkt, so eine kleine Geschichte. Die fängt oft an mit sowas wie, stell dir mal vor, nehmen wir angenommen das. Mhm. Und dann wird so eine kleine Geschichte erzählt. Und dann gibt es in der Regel am Ende eine Frage. Also so, was würdest du tun? Mhm. Würdest du dich anschließen? Und dann gibt es eine Auswertung aus dem Szenario, wie so eine Antwort auf die Frage. Und meistens machen die AutorInnen das für dich. Aber du als Leserin kannst theoretisch, also viele sagen, eigentlich musst du in der Lage sein, auch zu einer anderen Antwort zu kommen, wenn es tatsächlich ein Experiment ist. Also wenn wir tatsächlich sagen, eigentlich muss der Ausgang offen sein, muss es auch möglich sein, zu einer anderen Konklusion zu kommen.
Ah, ist interessant, dass du jetzt sagst, wenn es tatsächlich ein Experiment ist, weil stimmt, es ist ja kein Experiment in dem Sinne, weil es nicht richtig stattfindet. Also das ist ja das Paradoxe eigentlich an der Idee, so wir experimentieren, aber Experimente machen wir ja eigentlich in der empirischen Wissenschaft, um dann tatsächlich irgendwas rauszufinden. So wir machen jetzt aber Experimente im Kopf. Also wir stellen uns etwas vor, wie es wäre, und da ist die Vorstellung auch was anderes als die Auswertung von dieser Vorstellung.
Genau. Aber tatsächlich würden dir einige widersprechen und sagen, Gedankenexperimente sind auch Experimente. Mhm. Also so nach dem Motto, das große Oberwort sind Experimente. Und dann gibt es real durchgeführte Experimente, die nennt man dann Realexperimente. Und dann gibt es Gedankenexperimente. Das sind die, die man im Kopf macht. Also dieses klassische Lehnstuhlphilosophie. Wir verlassen gar nicht den Lehnstuhl, aber können die Welt aus den Angeln heben mit unseren Gedanken. Und diese Position sagt dann sowas wie, okay, wir haben doch eigentlich Ähnlichkeiten. Wir haben irgendwie so eine künstliche Laborsituation. Das haben wir ja bei realen Experimenten auch, bei Gedankenexperimenten auch, nämlich das Szenario, das ja ganz stark prämissenbasiert ist. Also es werden ja Sachen ausgeschlossen zum Beispiel. Weil wenn wir nachher noch drauf zurückkommen, wenn dann sowas gesagt wird, wie wir müssen mal ausschließen, dass es zum Beispiel technisch unmöglich ist oder so, das müssen wir ausschließen. Deshalb reden wir ja auch über Zombies zum Beispiel, ohne dass es, ist ja egal, ob es Zombies gibt. Wir stellen uns das vor. Und es gibt also ganz klare Grenzen im Szenario, genauso wie es klare Grenzen gibt im Realexperiment. Es wird isoliert von anderen Umweltbedingungen. Das ist ja im Realexperiment auch so.
Ja.
Und
deswegen gibt es Labore, ja. Da müssen wir das
genau, und dann können wir das machen. Genau, und wir können es halt auch nochmal durchführen. Also, ne, genau, wie bei einem Realexperiment auch können wir Wiederholbarkeit. Verschiedene ForscherInnen können in unterschiedlichen Orten mit den gleichen Apparaturen oder dem gleichen Kopf, dem gleichen Szenario zu den gleichen Ergebnissen kommen oder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das wären so ein bisschen die Ähnlichkeiten. Und wir haben natürlich auch Hintergrundannahmen. Also bei realen Experimenten haben wir ja auch Theorien, Begriffe, Hypothesen, mit denen wir drangehen. Und bei Gedankenexperimenten ja auch. Jetzt könntest du kritisch sagen, bei Gedankenexperimenten ja viel stärker eigentlich. Und bei Gedankenexperimenten haben wir vielleicht nicht wie bei Realexperimenten diese Möglichkeit, das mit der Natur zu überprüfen, sozusagen. Ja. Sondern man könnte boshaft sagen, kommt nicht eigentlich eh das raus, was du sowieso schon denkst.
Ja.
Das ist ein großer Kritikpunkt. Das muss man sich halt genau anschauen.
Ja, ich habe mit Simon Schaub eine Folge zu Stoffwechselpolitik, seinem Surkamp-Buch aufgenommen, wo es auch wieder um diese alte Frage Natur und der Mensch geht. So eine Sache, die überkommen ist auf eine Art ja im Poststrukturalismus, dass man so sagt, es gibt auch noch Natur. Aber er hat ganz stark dafür argumentiert und gesagt, doch, es gibt schon was so komplett außerhalb von menschlicher Kontrolle einfach irgendwie passiert, ne? Und das ist ja auch was wir dann auch versuchen rauszufinden in diesen, sagen wir mal, physischen oder physikalischen Experimenten. Ne? Wir geben was rein, wir machen das und das und dann schauen wir aber, wie wirken denn jetzt die Stoffe zusammen oder was kommt denn da eigentlich dann bei raus, ne? Und das ist natürlich dann auch was ich dann jetzt, gut, okay, so nachvollziehe, dass ich, wenn du mir jetzt sagst, stell dir mal vor, das und das, bist du die Wissenschaftlerin, die das Labor eingerichtet hat und ich baue das Labor, während du das erzählst, selber bei mir im Kopf auf. Und dann beobachte ich, was passiert. Ne? Also dann gibt es auch irgendwas, was passiert dann, was jetzt nicht komplett Natur ist. Also ich denke ja auch aktiv darüber nach. Aber irgendwas geht in Gang, ne? Wenn wir diese Gedankenexperimente hören. Also meistens merken wir da, wir haben eine bestimmte Emotion dazu. Oder uns.
Genau, Intuition würde man sagen in der Philosophie. Du hast eine Intuition.
Ja.
Also so plötzlich kommt eine Antwort in deinem Kopf. Und es ist aber nicht unbedingt bewusst. Das ist ja, glaube ich, so das Ding mit Intuition, dass die eher unbewusst ablaufen. Und dann kannst du eben schauen, okay, woher kommt jetzt diese Intuition? Und dann kannst du versuchen, das auszuwerten.
Du hast Bertram angesprochen, Georg Bertram, der mit anderen dieses Buch geschrieben hat, Philosophische Gedankenexperimente, ein Lese- und Studienbuch, was sehr interessant zu lesen ist, finde ich, weil am Anfang so auf den ersten, was sind das, so 80 Seiten oder so, ne, ein bisschen weniger, wird erstmal so ein bisschen erklärt, was sind Gedankenexperimente eigentlich oder wie kann man die sehen? Und dann werden ganz viele aus der Geschichte der Philosophie da auch als Beispiele dann später herangenommen. Und bei Bertram steht am Anfang diese Frage im Mittelpunkt, warum geht das überhaupt? Also warum Wir haben jetzt eine Frage irgendwie. Wir wollen irgendwas durchdenken und da ein Argument machen vor allem. Und dann machen wir so ein Szenario auf und da passiert dann irgendwas und das hat dann wieder Auswirkungen auf das, was wir argumentieren wollen eigentlich. Also warum funktioniert das eigentlich? Ist das eine Frage, die bei Gedankenexperimenten oder der Beschäftigung damit im Mittelpunkt steht, dass man sich fragt, wie läuft das eigentlich ab?
Ja, total. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, dass es so viel Uneinigkeit gibt, weil halt nicht richtig klar ist, was passiert. Und weil es so verschiedene Herangehensweisen gibt und weil ja auch nicht richtig klar ist, was ist jetzt die Funktion. Also ist es tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein Beispiel, also wie du ja ganz am Anfang gesagt hast, dann ist es ja so eine Art Illustration, aber es ist irgendwie abgekoppelt von dem eigentlichen Argument und dann ist ja das, was wichtig ist, das Argument. Und wenn du es noch nicht richtig gecheckt hast, dann erzähle ich dir halt ein Gedankenexperiment dazu. Das wäre so ein ganz niedrigschwellige Definition von Gedankenexperiment. Mhm. Und dann ist es ja gar nicht so wichtig, was passiert, dann ist es halt ähnlich wie bei einem Beispiel. Die Vorstellungskraft wird ein bisschen angeregt, aber eigentlich sollst du nur das verstehen, was ja dann im Argument passiert.
Und man könnte sagen, nur Rhetorik auch, oder? Es ist nur Rhetorik, sowas, genau. Ich will jetzt irgendwie für den, weiß ich nicht, Neoliberalismus argumentieren, deswegen erzähle ich jetzt irgendeine Geschichte, bei der rauskommt, wirtschaftliche Freiheit, wenn du jetzt da wärst und das wäre so, und dann würdest du doch auch irgend sowas halt, und dann so, dass man dann denkt, ah ja, stimmt, wir müssen die Märkte deregulieren oder sowas, ne? Ja,
ist das genau, dann wäre es Rhetorik oder Didaktik, aber auf jeden Fall nicht ein Argument. Dann wärst du ganz klar getrennt voneinander und dann ist ja das, was interessant ist, wo wir dann schauen können, ist das jetzt plausibel oder nicht, ist ja dann das Argument. Und dann können wir uns das ganz normal logisch anschauen. Sind die Prämissen gut? Was sind die Hintergrundannahmen und so weiter? Aber das ist ja irrelevant dann für das Gedankenexperiment. Oder wir sagen halt, nee, das Gedankenexperiment selbst ist ein Argument. Also es gibt so einen ganz großen Streit in diesem Diskurs um Gedankenexperimente, ob Gedankenexperimente eigentlich Argumente sind. Mhm. Und dann gibt es eben diesen großen, man nennt das auch die Norton-Brown-Debatte, nach John Norton und James Brown. Und John Norton ist halt derjenige, der sagt, Gedankenexperimente sind einfach schön ausgeschmückte Argumente. Ja. Aber eigentlich können wir, das, was das Gedankenexperiment ausmacht, ist ja dieses Szenario, das können wir eigentlich wegkürzen. Und dann bleibt das Argument übrig. Und dann schauen wir uns wieder das Argument an. Und auf der anderen Seite haben wir eben James Brown, der hat so eine, ja, auch ein bisschen, sagen wir, metaphysisch aufgeladenes Konzept von Gedankenexperimenten, ja, in so einem platonischen Sinne, dass er sagt, eigentlich ist das so eine Art Zugang zu so einer neuen Vorstellungskraft mit Gedankenexperimenten. Die sind nicht Argumente, sondern das ist wie so eine, ich sehe mit dem geistigen Auge etwas überabstrakter in der Welt. Das ist, da kann man auch drüber streiten, ob das, ne, kaufen wir uns das ein, sozusagen. Aber das wäre dieses große Spektrum, wo sich dann viel dazwischen bewegt, würde ich sagen. Und ich glaube, viele im Diskurs heute würden eigentlich sagen, dass zumindest viele Gedankenexperimente sehr nah an Argumenten sind. Ob man das Szenario jetzt rauskürzen kann, das ist eine andere Frage, würde ich zum Beispiel nicht sagen. Aber dass sie nah verknüpft sind mit Argumenten, ich glaube, dafür kann man ziemlich gut argumentieren. Das wären dann aber die Arten von Gedankenexperimente, die nicht nur zur Illustration da sind, sondern die zum Beispiel eine neue Überzeugung schaffen wollen, die dich dazu bringen wollen, dass du deine Überzeugung änderst zu einem Thema zum Beispiel. Das wären dann Gedankenexperimente, die näher an Argumenten sind.
Stimmt, da gibt es bei Bertram auch diese drei Typen, ne? Also genau, so ein Gedankenexperiment zur Erklärung, zur Änderung bestimmter Überzeugungen, zur Schärfung und Innovation von Begriffen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wie unterscheiden die sich?
Genau, also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir ein paar Gedankenexperimente mit reinbringen wollen. Vielleicht hilft das noch ein bisschen, aber wir können vielleicht erstmal festhalten.
Vielleicht ganz grob und dann gehen wir in die Beispiele.
Genau, okay. Also zur Erklärung, das wäre das, was halt nah an dieser Illustration ist. Das wäre dieser Beispielcharakter. Mhm. In dem Fall wären die Gedankenexperimente aber nicht Argumente, sondern so ein bisschen Beihilfe zu einem anderen Argument. Und Überzeugungsänderungen sind eigentlich die, die uns in der Philosophie, glaube ich, am meisten interessieren. Und die sind stark mit Argumenten verknüpft. Und Bertram macht ja noch so eine Binnenunterscheidung, dass er sagt, wir haben eigentlich destruktive und konstruktive Gedankenexperimente. Mhm. Destruktive wären dann die, die versuchen, irgendeine Art Annahme oder eine These anzugreifen. Also irgendjemand hat irgendeine Art von Theorie. Wir können ja gleich über die Beispiele reden, dann wird es ein bisschen klarer. Und ich versuche jetzt ein Gegenargument zu bringen in Form eines Gedankenexperiments. Und konstruktive sind dann die, die deine eigene These unterstützen sollen, also das Gegenteil davon. Und zur Begriffsschärfung, das sind die, die eher so ein bisschen explorativ sind. Also, dass ich so ein Gedankenexperiment nehme. Vielleicht könnte man diese ganzen Urzustandsgedankenexperimente darunter fassen, wo man so ein Gedankenexperiment aufmacht, um so ein bisschen zu schauen, was folgt denn daraus für die Theorie der Gerechtigkeit zum Beispiel.
Ah, Schleier des Nichtwissens bei John Rawls zum Beispiel. Genau. So, das ist nicht so, dass man sagt, daraus zwingend ergibt sich jetzt bei jedem, der überhaupt darüber nachdenkt, das, worauf John Rawls hinaus will, aber das kann man auch, also er kann das daraus auch folgern und es könnten aber auch viele andere Sachen sein.
Genau, es steht eher so, glaube ich, am Anfang und es ist nicht so stark verknüpft mit schon einer Theorie, die schon so ausgebaut wurde, sondern steht am Anfang einer Untersuchung und danach folgt dann irgendwie darauf aufbauend die Theorie oder die These. Mhm. Genau, ich würde sagen, das ist so der Unterschied zwischen den drei Typen.
Okay.
Ja.
Ja, wollen wir uns mal ein paar anschauen von denen? Gibt es irgendeins, womit du anfangen willst?
Ich fange immer gern mit der Erlebnismaschine an, weil es relativ prototypisch ist zu dem, was Bertram sagt, finde ich, mit diesen drei Typen. Ich weiß nicht, ob du das vorher schon kanntest.
Nee, ich glaube, ich kannte Gehirne im Tank von Putnam, aber ich kannte die Erlebnismaschine, glaube ich, nicht. Nee.
Okay, gut. Also das ist von ein Gedankenexperiment von Robert Nozick aus den 70ern und es funktioniert ungefähr so, also ich erzähle jetzt vor allen Dingen das Szenario, weil das ist natürlich das, was das Interessante ist. Also stell dir vor, es gibt eine Maschine, die dir jede Art von Erlebnis simulieren kann. Es funktioniert so, dass wir eine Art Computer haben, wo wir eingeben können, wie soll unser Leben aussehen, welche Erlebnisse möchte ich haben in den nächsten 2 Jahren oder so. Und dann schließe ich mich an die Maschine an, ich lege mich in eine Art Tank, mein Gehirn wird an diese Maschine angeschlossen. Und dann, ab dann lebe ich sozusagen in der Simulation und erlebe genau das, was ich vorher einprogrammiert habe, denke aber, dass das die Realität ist. Also wenn ich an der Maschine angeschlossen bin, denke ich, dass die Simulation tatsächlich mein Leben ist. Das ist so ungefähr das Szenario. Und dann stellt Nozick natürlich, passend zu dem, was Bertram sagt, eine Frage, nämlich, würdest du dich lebenslang an diese Maschine anschließen? Und dann sagt nimmt ihr uns sozusagen die Antwort vorweg? Nozick sagt, nein, das würden wir nicht machen. Und dann gibt er Gründe dafür, warum wir das nicht machen. Und das wäre sozusagen die Struktur, also diese kleine Geschichte mit der Simulation wäre das Szenario. Das ist ja sogar ein kontrafaktisches Szenario, also ein Szenario, das im Moment zumindest noch nicht möglich ist. Deshalb macht es auch Sinn, ein Gedankenexperiment zu machen, das ich mir einfach nur vorstelle. Ich stelle eine Frage. Und ganz oft bei Gedankenexperimenten hast du so eine Frage, die auf so ein bisschen auf der Mikroebene des Szenarios funktioniert. Also würdest du dich anschließen? Und dann hast du oft noch so eine Frage, die so ein bisschen weiter nach draußen geht und dann das betrifft, was dich eigentlich interessiert, nämlich das philosophisch Relevante. In dem Fall wäre das sowas wie, was ist eigentlich wichtig für die Menschen? Sind es innere Erlebnisse oder ist da noch mehr, was wichtig ist? Und dann gibt es wieder die kleine Antwort, auf der Mikroebene, nein, würdest du nicht machen, denn es gibt Dinge, die dir fehlen, wenn du in der Simulation bist. Und bei Gnostics sind das einfach drei Gründe, nämlich
vielleicht bleiben wir genau noch mal ganz kurz erstmal beim Gedankenexperiment selbst, bevor wir dann die weiteren Ebenen aufdröseln. Rebecca, würdest du dich denn anschließen an diese Maschine jetzt?
Auf gar keinen Fall. Und schon mal gar nicht lebenslang.
Ja.
Also, wenn ich das in Seminaren oder so bringe, das ist immer ganz witzig, weil Nozick ist sich ja ziemlich sicher, dass die Leute sich nicht anschließen. Aber ich erlebe immer, dass es mindestens 1-2 Leute gibt, die sich anschließen würden.
Lebenslang auch?
Auch lebenslang, ja.
Also okay, interessant.
Man muss den Studierenden das erstmal sagen, weil erstmal denken die, das ist einfach so zum Test und dann machen die das fast alle, würde ich sagen.
Ja.
Und wenn man ihnen dann sagt, lebenslang, dann gibt es aber immer noch 1-2 Leute, die sich anschließen würden, tatsächlich.
Ah, interessant. Weil ich habe auch, als ich es so gehört habe, und das fällt mir bei vielen Gedankenexperimenten auf, dass man immer so ein bisschen zusammenzuckt an irgendeiner Stelle und sich so denkt, also wenn ich so gefragt werde, dann mache ich es nicht. Aber an sich würde ich es vielleicht schon machen. Und das ist was ich bei dem auch dachte, dass du hast es in deiner Beschreibung so beschrieben, 2 Jahre oder so. Also da kann man halt dann rausgehen und irgendwie sagen, was möchte ich da für Erlebnisse irgendwie haben in dieser Maschine? Und dann ist die Frage, würdest du das lebenslang machen? Und dann denkt man sich, und das ist ja, glaube ich, sogar auch ein Gegenargument zu Nozick dann gewesen, dass wo quasi Leute gesagt haben, ist das so gut formuliert in dieser Hinsicht, wenn wir jetzt nur mal auf dieser Ebene des Experiments bleiben, weil wenn das jetzt heißen würde, ein Monat zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, ich will mal, mit verschiedenen berühmten Persönlichkeiten länger sprechen, ich will ein großes Konzert spielen, irgendwie vor 100.000 Leuten, ich will irgendwie dies und das machen, keine Ahnung was, jetzt so einen Monat lang, dann würde ich selbst aus so einer nicht mehr aus philosophischer Sicht, aber dann würde ich so sagen, das wäre einfach interessant, das zu erleben, auch wenn es nur in meinem Kopf simuliert ist. Ja, einfach nur, um zu gucken, was kommt da so am Ende bei raus. Aber sobald man diese Endgültigkeit hat, die Nozick ja auch hilft bei seinem Argument dann, weil er dann so ein bisschen sagt, na gut, deswegen willst du es, aber du immer willst es nicht machen, da ist schon was. Deswegen verstehe ich das schon. Aber ich finde auch, man denkt so, ja, für einen Monat klar, und dann reicht's mir wahrscheinlich.
Ja, genau. Und dann ist, aber es ist natürlich immer auch ein Problem, dass nicht alles so richtig ausbuchstabiert ist, weil die Frage ist ja, weil du gerade gesagt hast, du würdest da mit berühmten Leuten sprechen. Die Frage ist ja, also das sind ja nicht diese Leute tatsächlich, sondern die Frage ist ja auch, wie viel musst du eigentlich einprogrammieren in den Computer? Also gibst du dann so ein, ja, aber Taylor Swift muss mich auf jeden Fall richtig cool finden, wenn ich mit dir rede oder so. Ja. Und dann ist es ja eigentlich nicht Taylor Swift, sondern irgendjemand, so ein NPC in deinem Gehirn. Und die Frage ist, wie interessant ist es dann wirklich? Oder müssen wir annehmen, dass die schon da, also diese anderen tatsächlich NPCs in deinem, in deiner Simulation, haben die auch eine Art von Selbstbewusstsein trotzdem? Oder wie viel muss ich einprogrammieren? Wie viel bin ich? Wie viel ist dann doch noch irgendwie Zufall oder so? Das ist ein großes Problem natürlich, dass wir das alles gar nicht wissen bei Nozick. Weil er ist ja auch relativ sicher, dass wir uns nicht anschließen, so muss er das nicht ausbuchstabieren. Und ich glaube, viele Leute haben auch Angst, dass technisch irgendwas nicht funktioniert. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die Nozick so ein bisschen auszuschließen versucht in seinem Text, dass er sagt, lass uns das mal weglassen. Das ist ja diese, ne, wir lassen so Umweltbedingungen weg. Aber die Frage ist, funktioniert das tatsächlich, wenn es um unsere Intuition geht? Weil wir natürlich aufwachsen mit diesen ganzen Geschichten über, das ist ja wie bei Matrix, ne, oder diese ganzen Geschichten über künstliche Intelligenz, die uns dann aber irgendwann übernehmen wird. Ne, wer weiß, was passiert, wenn wir alle angeschlossen sind. Mhm. Aber das sind ja eigentlich Dinge, die uns egal sein sollten, nur für das Gedankenexperiment. Aber die Frage ist, funktioniert es tatsächlich? Oder sind das nicht Sachen, die eigentlich mit reinspielen, ohne dass wir das vielleicht verstehen, weil die Intuition nicht so bewusst abläuft? Weißt du, was ich meine?
Total. Ich finde vor allem aber auch witzig, dass du sagst, dass wir dann so Ideen haben wie, könnte dann der Computer abstürzen oder wie ist es eigentlich programmiert und so. Und das ist ja Nozicks Konstruktion, dass es eine technische Maschine ist, die das macht. Das ist eigentlich ganz witzig. Er könnte ja sagen, ja, was wäre, wenn das einfach Magie wäre? Also ich kann einfach in so einem Traum leben die ganze Zeit, in dem halt alles, ich kann mir aber vorher überlegen, was ich machen möchte, so ungefähr.
Ja.
Aber er nimmt das ja aus irgendeinem Grund, diese Maschine tatsächlich. Und was er ja auch sagt, das ist nämlich auch noch eine Sache, die hier drin ist, die ich interessant finde, dass er ja auch setzt, dass ich nicht weiß, dass das tatsächlich gerade passiert. Das würde ich auch nicht wollen. Ne? Also ich würde das wissen wollen auch, dass ich in dieser Maschine bin. Ich würde einfach nur erleben wollen, mal für einen Monat so ungefähr.
Ja, ja.
Deswegen finde ich es aber ganz interessant, dass es mit der Maschine konstruiert ist und natürlich mit diesem Endgültigkeitsanspruch. Also man hat das Gefühl, ja, er will halt das Argument machen, dass wir nicht in so einem Traum leben wollen und dafür braucht er jetzt das Gedankenexperiment und das Gedankenexperiment ist so aufgebaut, dass es so einen endgültigen Grusel auch hat und auch so ein Technikgrusel auch irgendwie damit drinsteckt in dieser Idee. Und deswegen, ja, könnte man auch sagen, ist es vielleicht auch so ein bisschen genatscht in diese Richtung.
Genau, ist vielleicht ein bisschen unfair und es gibt ja tatsächlich Untersuchungen dazu. Also es gibt so ein großes, neueres Feld in der Philosophie, das heißt Experimentalphilosophie. Das ist so die Verbindung aus Philosophie und Psychologie, wo man tatsächlich Gedankenexperimente einfach nimmt und dann, ne, 100 Leute im Labor fragt, was denkst du darüber? Um dann zu schauen, weil das ja ganz oft bei den PhilosophInnen so ist, dass die sowas behaupten wie, die meisten Menschen würden sagen das, aber die überprüfen das ja nicht, die denken das nur. Die sitzen im Lehnstuhl und denken, dass ich weiß doch, was die Menschen denken, so ungefähr. Und dann wird es aber tatsächlich überprüft und manchmal kommen da ganz andere Sachen raus, was super spannend ist, finde ich. Und bei Nozick ist es tatsächlich im Originalszenario so, dass tatsächlich die meisten Menschen sich nicht anschließen würden, lebenslang. Das stimmt also. Es gibt immer Leute, die machen das. Aber die, ich glaube, es ist so 80% oder so, würden sich nicht anschließen. Tatsächlich aber aus anderen Gründen, als Nozick denkt.
Ah, okay.
Das ist ganz interessant.
Was sind deren Gründe?
Ich glaube, es ist, also ein großer Punkt ist dieses, ich habe Angst vor Technikversagen. Und ich glaube, es ganz viel ist dieses, ich will meine Familie nicht alleine lassen.
Ja, und das habe ich Nozick, auch gedacht, ja.
Genau, Nozick macht dann so eine Variante davon, dass er sagt, wir können annehmen, dass die sich auch alle anschließen können. Ah. Aber dann ergibt sich natürlich direkt wieder die Frage, aber sind die in meiner Simulation oder sind wir alle in verschiedenen? So. Das ist halt ganz witzig.
Das dachte ich auch, stimmt. Ja, dann bin ich ja hier auch weg. Also ich bin ja nicht nur da, sondern ich bin ja auch hier nicht, während ich in dieser Maschine
sitze. Ja, wer macht den Podcast dann, ne?
Ja, genau, das ist so ein Monat, kann man vielleicht mal pausieren, aber 2 Jahre mit Taylor Swift, nein, das geht wahrscheinlich nicht. Okay, und was sagt Nozick, was sind Nozicks Gründe? Warum sagt er, wir würden uns nicht anschließen lassen? Wir würden uns alle nicht anschließen lassen und das hier sind die Gründe dafür.
Genau, er hat 3. Er sagt, das erste ist, nennt er Handlung. Also wir wollen tatsächlich handeln und nicht nur das Gefühl haben zu handeln. Wenn wir angeschlossen sind, dann wird das ja nur simuliert, aber wir handeln nicht tatsächlich. Aber wir wollen eigentlich handeln. Das zweite ist Personen sein. Also wir wollen eine bestimmte Art von Person sein. Wenn ich in der Erlebnismaschine bin, dann kann ich zum Beispiel nicht witzig sein. Ich kann einprogrammieren, dass alle mich witzig finden, Taylor Swift auch, aber ich bin ja nicht witzig. Man kann nicht sagen über mich, dass ich witzig bin. Dann. Wir wollen aber eine Art von Person mit bestimmten Eigenschaften sein, sagt Nozick. Und das Dritte, und das scheint das Wichtigste für ihn zu sein, ist, dass wir so eine Verbindung zu einer tiefer gehenden Realität haben wollen. Weil in der Erlebnismaschine haben wir ja eigentlich nur so eine menschengemachte Realität, wo wir so vorher in den Computer eingeben, das will ich in den nächsten 2 Jahren erleben. Und er sagt, wir können uns auch vorstellen, es gibt so einen Katalog, wenn ich nicht so weiß, was weiß ich, was ich in 2 Jahren mache, sagt er, naja, wir könnten ja so einen Katalog haben mit so allen möglichen Erlebnissen, da kann ich so draus wählen. Mhm. Aber das sind ja trotzdem menschengemachte Erlebnisse. Aber eigentlich wünschen sich Menschen so eine tiefer gehende Verbindung zu einer tieferen Realität über das Menschengemachte hinaus.
Mhm.
Ja. Und tatsächlich immer, wenn ich das unterrichte oder wie gesagt auch in diesen Studien, in der Regel sagen die Leute, ja, Nozick hat recht, aber nicht aus den Gründen, die er sagt.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie überzeugend du diese 3 Gründe findest.
Ich finde das überzeugend auf jeden Fall. Das stimmt, man will irgendwie nicht eine Lüge leben, egal was so die Lüge ist. Auch, weiß ich nicht, wenn man in der Postmoderne dann Baudrillard, wir leben schon die Lüge oder so, kann man ja auch sagen. Ja, das ist ja schon eine Konstruktion, unser Leben und so weiter und so fort. Aber es stimmt, also bei Matrix in dem Film fragt man sich ja auch immer, das ist ja eigentlich ganz cool gemacht, die sind ja dann in diesem Metallraumschiff und fressen da diesen ekligen Schleim und haben nur Lumpen an. Und da ist ja dann so die Frage, warum dann raus aus dieser Welt? Und einerseits sind in dem Film die Menschen ja unterdrückt, und man will die Menschheit befreien. Es gibt ein politisches Argument auch, was in dem Film gemacht wird. Aber es gibt auch irgendeins, ein Realitätsargument, das einem sofort einleuchtet, dass man sagt, ja, scheißegal, lieber esse ich diesen Schleim in dieser Blechbüchse, aber dann weiß ich, dass das die tatsächliche Welt ist irgendwie, weil ich ja aus der Täuschung irgendwie aufgewacht bin. Also ich finde, er hat schon einen Punkt, dass das irgendwie menschliche Bedürfnisse sein müssen und man sich wahrscheinlich auch an die Maschine nur anschließen würde, wenn es einem jetzt zum Beispiel sehr schlecht geht in dieser Welt, könnte ich zum Beispiel auch vorstellen. Ne? Das ist
genau,
ein Argument wäre zu sagen.
Ja,
ja, also ich bin von Armut betroffen oder sowas, dann gehe ich lieber in die Maschine oder so. Aber an sich würde man eher dieses Leben hier wollen, ja.
Ja, und was halt total interessant ist, auch noch mal bei diesen experimentalphilosophischen Studien, wenn man das umdreht. Also das ist auch eine Variante, die man versucht in so Studien. Weil oft so ein bisschen der Vorwurf ist an Gedankenexperimenten, vielleicht liegt auch viel an so der sprachlichen Ausgestaltung des Szenarios, dass irgendwie bestimmte Biases entstehen, die aber eigentlich nichts mit dem Argument zu tun haben. Und es gibt dann den Versuch zu sagen, jetzt drehen wir das Szenario um und wir machen es näher an Matrix dran. Stellen wir uns vor, es klopft plötzlich an deiner Tür. Jemand steht da und sagt, ah, ich muss ganz dringend mit Ihnen reden, es gab einen Fehler, ein Missverständnis. Ihr ganzes Leben, was Sie bisher erlebt haben, war eine Simulation in der Erlebnismaschine. Wir haben jetzt aber realisiert, Sie sollten eigentlich gar nicht angeschlossen sein, sondern eine andere Person. Es war eine Verwechslung. Deshalb haben Sie jetzt die Möglichkeit, aus der Erlebnismaschine rauszugehen in die reale Welt. Und dann hast du wieder die Wahl. Bleibst du in deiner Welt, so wie du sie dein ganzes Leben lang bisher erlebt hast, in der Simulation oder gehst du in die Realität?
Ich bleib drin. Erstmal.
Ja, und das ist tatsächlich auch das, was rauskommt. Es ist wieder 80% bleiben drin. Ja. Oder nicht, nee, 80% ist, glaube ich, nicht, aber ein bisschen, auf jeden Fall mehr, die drin bleiben. Und dann ist halt die Frage,
dann bin ich wohl doch nicht so eine Realität interessiert.
Wie wichtig ist die Realität wirklich, genau.
Ja.
Hast du jetzt ein Problem?
Ja, so ein bisschen habe ich den Teil mir immer schon, der denkt doch irgendwie, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, man ist an den Cyberspace angeschlossen oder so, da ist das philosophische Interesse dann doch zu groß, um das irgendwie nicht zu machen. Aber ja, dieses Endgültige. Aber auch das ist vielleicht dann wieder nicht mein Interesse der Realität geschuldet, sondern vielleicht den Personen, mit denen ich hier verknüpft bin oder so, die ich nicht verlassen will, einem bestimmten Leben, das ich nicht verlassen will. Ich würde dann trotzdem sagen, an sich interessiert mich aber mehr, wie es draußen ist, dann, wenn ich das weiß.
Ja.
Ja.
Es gibt auch so Varianten, wo du weißt, was du draußen bist.
Ah, okay.
Aber es gibt dann immer noch viele Leute, die trotzdem drin bleiben. Und die Erklärung dieser PsychologInnen ist dann sowas, das heißt Status Quo Bias. Das scheint so ein Ding in der Psychologie zu sein, dass du den Status Quo bevorzugst. Und selbst wenn die Alternative attraktiver ist, sozusagen. Also du bleibst lieber bei dem, was du gewohnt bist.
Mhm.
Das hat dann auch natürlich was mit, wie groß ist dein Risikoverhalten und so zu tun, das untersuchen dann PsychologInnen.
Ja.
Aber das ist sozusagen deren Erklärung, warum die meisten Leute sich bei NoSig nicht anschließen, weil sie lieber im Status quo des gewohnten Lebens bleiben. Aber wenn du schon angeschlossen bleibst, dann bleibst du drinne, weil dann ist das ja das Gewohnte bei dir.
Mhm.
Aber wenn wir so psychologisch argumentieren, ist natürlich die Frage, gut, aber was bringt uns das jetzt für die philosophische Theorie von NoSig? Also, ne, er stellt ja dann diese größere Frage, gibt es noch etwas, was uns wichtiger ist, als wie das Leben sich von innen anfühlt? Und bei NoSig ist das auch so eine Kritik am Utilitarismus, beziehungsweise eigentlich am Hedonismus, die er versucht, mit der Experience Machine einzuleiten, als Gegenargument. Deshalb ist es auch ein destruktives Gedankenexperiment, also ein Gegenargument gegen.
Achso, wir würden, eigentlich wollen wir nur Spaß, also wir würden uns sofort anschließen lassen.
Genau, wenn das tatsächlich das Wichtigste ist, so viel Freude wie möglich und so wenig Leid wie möglich, dann müssten wir uns ja alle anschließen.
Ja.
Aber wenn die Leute sich nicht anschließen, dann scheint es etwas zu geben, was noch wichtiger ist, zum Beispiel Realität.
Mhm.
Und deshalb ist es ein Gegenargument. Also wenn es funktioniert gegen den Hedonismus, aber wenn tatsächlich solche Sachen eine Rolle spielen wie so psychologische Biases und so Angst vor Technik, so ganzen Sachen, die eigentlich keine Rolle spielen sollten, ist halt die Frage, wie gut funktioniert dann das Argument eigentlich?
Mhm. Was kann man denn dazu jetzt noch sagen? Also was würdest du noch so aus Gedankenexperiment-Analyse-Perspektive zu dieser NoSig-Nummer sagen? Was verdeutlicht das?
Also ich finde es wichtig, interdisziplinär auf die Sachen zu gucken. Deshalb finde ich es so spannend, dass es diese psychologischen Untersuchungen dazu gibt. Und ich finde, es sollte uns schon zu denken geben, dass wir schauen, welche Vorannahmen und welche Biases und welche Dinge, die eigentlich keine Rolle spielen sollten, spielen tatsächlich eine Rolle, dass das alles wichtig ist für die Konzeption von diesen Szenarien und dass wir immer auch schauen, okay, was ist das Argument, was sagen die Leute tatsächlich? Und was für andere Faktoren spielen eigentlich eine Rolle? Dass man das nicht vergessen darf, ist, glaube ich, wichtig. Und eben, dass es diese, also dass wir PhilosophInnen, die uns sagen, die meisten Leute denken das, dass wir da einmal kurz nachfragen, woher weißt du das denn? Kann man das auch empirisch sich anschauen? Und das zeigt uns ja als LeserInnen auch, dass es immer die Möglichkeit gibt, was anderes auch zu denken. Und das würde ja eigentlich wieder diese Offenheit und diesen experimentellen Charakter von einem Gedankenexperiment wieder stärker machen.
Ja.
Weil es dann offensichtlich die Möglichkeit gibt. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich würde mich anschließen lebenslang, dann kann ich eben gucken, okay, aber kaufe ich mir auch den Hedonismus ein? Oder sage ich einfach nur, gut, ist halt kein gutes Argument von NoSig? Genau.
Ah, das ist interessant, dass Gedankenexperimente wie so ein Eigenleben nochmal haben, aus dem man wieder auch anders rauskommen kann. Also, dass es auch immer ein Punkt in der Lektüre sein kann, bei dem wir überlegen sollten, stimmt das eigentlich oder auf was für Gedanken komme ich da eigentlich noch? Aber auch nicht falsche Fährten, aber natürlich auch Fragen, die NoSig jetzt gar nicht im Sinn hatte, was einerseits positiv ist, weil man sagen kann, dann ist es nicht so, dass er uns nur so durch die Manege zieht am Nasenring und dieses Gedankenexperiment taucht halt auch so mit auf. Aber andererseits hat man das Gefühl, wenn man jetzt so sein Argument sieht, dem man etwas abgewinnen kann und bei dem du ja auch gesagt hast, ProbandInnen, oder nee, die sind ja, haben ja nicht das, saßen nicht im Experiment, aber saßen im Gedankenexperiment, sie saßen nicht in der Maschine, aber haben sich das überlegt, dass die sagen, na, der hat schon, oder das waren deine Studierenden, glaube ich eher, die sagen, ja, der NoSig hat schon Punkte, also das ist schon was, ein Argument oder Prämissen, die was ziehen, dass man die ziehen, dass man sagt, wir sind irgendwie an Realität interessiert. Die Frage ist nur, wer jetzt radikaler gestellt, ist es nicht sogar schädlich, das Gedankenexperiment, für das, was er eigentlich argumentieren möchte? Also wenn wir jetzt sagen, wir hören das und Leute reden über Technik und reden darüber, wie funktioniert das eigentlich und dies und das, wenn er ja eigentlich nur sagen will, wir sind an Realität interessiert und also das heißt, wir würden nicht in der Täuschung leben wollen. Er könnte ja auch einfach diesen Satz sagen. Hast du das Gefühl, dieses Gedankenexperiment untermauert seine Argumente eigentlich richtig gut? Oder ist es, er macht eigentlich was auf, was damit gar nicht so viel zu tun hat?
Also es ist auf jeden Fall, also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, wie du gesagt hast, es verselbstständigt sich und man kann es dann auch in anderen Kontexten benutzen. Ich glaube, das ist sowieso so eine klassische Sache bei Gedankenexperimenten. Vielleicht werden wir nachher noch über die Trolley-Fälle reden, das ist noch stärker so.
Mhm.
dass es sich so aus dem originalen Kontext, wie die AutorInnen sich das gedacht haben, rausgelöst hat und für andere Dinge genutzt wird. Mhm. Und das kann ja trotzdem auch produktiv sein. Also vielleicht ist das kein gutes Argument mehr gegen den Hedonismus, aber es ist ein gutes Argument, um zu zeigen, was Menschen tatsächlich wichtig ist. Mhm. Und das ist ja trotzdem gut. Es ist dann vielleicht nicht mehr in diesem engeren Kontext von dem Textzusammenhang von Nozick, funktioniert es nicht mehr so gut. Aber vielleicht ja doch, weil wenn sowas ist wie, ich möchte bei meinen FreundInnen Familie sein und mir ist es wichtig, mein gewohntes Leben zu haben, das ist ja dann offensichtlich auch etwas, was noch wichtiger ist als pure Leid-Lust-Ausgleichssache. Dann könnten wir ja trotzdem schauen, können wir da nicht ein anderes Argument gegen den Hedonismus aufbauen, nur anders als Nozick es sich gedacht hat.
Ja.
Und vielleicht müssen wir halt einfach damit klarkommen, dass es nicht so eine, alle Menschen sagen das oder es ist das ultimative Argument für Realität, ist, aber es trotzdem viele Menschen überzeugt. Daraus kann man ja auch was ableiten, finde ich. Ich glaube schon, dass viele Leute durch die Beschäftigung mit der Erlebnismaschine merken, dass Realität etwas oder so eine unabhängige Realität ist etwas, was vielen Menschen wichtig ist.
Mhm.
Aber es ist vielleicht nicht so stark, wie Nozick denkt. Aber trotzdem hat er ja einen Punkt eigentlich. Vielleicht könnte man sowas sagen.
Ja. Sind die nicht auch, fällt mir gerade so auf, einfach so ein Mega-Marketing-Tool, diese Gedankenexperimente, weil es gibt ganze Philosophien oder Philosophen, Philosophinnen, die kenne ich nur, weil ich weiß, die haben ein Gedankenexperiment gemacht. Ja. Also es ist so, ja, Gehirne im Tank, Putnam. So, also bevor ich irgendwas von dem gehört habe, was der je gemacht hat, wusste ich, das gibt es irgendwie, dieses Gedankenexperiment von ihm. Also ich frage mich auch so ein bisschen, ob es nicht einfach noch außerhalb von meiner eigenen Argumentation clever ist, so ein Gedankenexperiment in meinen philosophischen Text einzubauen, weil ich weiß, daran will, also das wollen erstmal Leute sofort nachvollziehen. Das könnte sogar außerhalb dieses Textes diskutiert werden und man hat immer das Gefühl, da wollen dann Leute auch direkt ran und das kritisieren oder sowas. Also es scheint so ein Agitationsinstrument irgendwie auch zu sein.
Bin ich total bei dir. Ist tatsächlich auch ein großer Teil meiner Doktorarbeit, dass ich dafür argumentiere. Ich gucke mir in meiner Arbeit ein ganz spezielles Gedankenexperiment an, das Geiger-Gedankenexperiment. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen. Das ist von Judith Jarvis Thompson. Und sie ist relativ bekannt für alle ihre Gedankenexperimente. Also sie ist auch die Trolley-Fälle bekannt gemacht hat. Und diese ganzen Varianten, die man so kennt, sind auch von ihr. Und ich habe mir auch angeschaut, auch so, sie ist so vor, ich glaube, 2 Jahren oder so verstorben. Und wenn man sich so sozusagen diese Nachrufe anschaut, dann ist sie ganz stark verbunden mit den Gedankenexperimenten. Die kommen da immer auf. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so provokant zu sagen, sie ist primär bekannt geworden, weil sie diese erinnerungsfähigen, nee, das ist kein deutsches Wort, so schwierig, wenn man das immer auf Englisch formuliert, das auf Deutsch zu machen, aber diese Gedankenexperimente, die so eine große Aufmerksamkeit geschafft haben und die so im kollektiven Gedächtnis irgendwie verwurzelt sind, dass sie damit so stark verbunden ist. Und ich glaube, es hat schon einen großen einen Anteil daran, dass sie so eine bekannte Philosophin geworden ist. Also sie schreibt auch ganz tolle Texte, aber diese Texte sind auch stark mit den Gedankenexperimenten verbunden. Deshalb, ich glaube, da ist ein Punkt zu holen. Und ich glaube, man kann das schon auch, als du das jetzt Marketingtechnik, das würde ich auch sagen, aber selbst wenn man das ein bisschen abschwächt und sagt, ich mache es einfach strategisch, ich fange mal meinen Text mit einem Gedankenexperiment an, was so auf eine ganz spezielle Art und Weise konstruiert ist. Ich glaube, es gibt so Faktoren, die führen dazu, dass es eher besprochen wird, das Gedankenexperiment. Und das kann man schon strategisch einsetzen, dass der Text eher gelesen wird, wenn ich so eine Art von Gedankenexperiment mache. Auf jeden Fall.
Es erinnert halt so an die Twist-Filme der frühen 2000er, finde ich, irgendwie, in denen ja auch viele Dinge, die in Gedankenexperimenten vorkommen, irgendwie diskutiert werden. Also wie Matrix und Fight Club oder die Christopher Nolan-Filme, ne? Also The Prestige zum Beispiel, vielleicht kommen wir noch zur Teletransportation auch. Da ist das zum Beispiel auch ein großer Punkt in diesem Film. Und das waren ja auch Filme, bei denen Leute dann immer dachten, ah ja, jetzt verstehe ich, Filme können auch mehr sein, obwohl Filme immer schon mehr sein konnten als diese Twists. Ja. Aber sobald so ein Twist kommt, habe ich das Gefühl, denken Leute, aha, hier war noch was oder ich wurde getäuscht oder ich soll zum Denken angeregt werden. Und das ist auch wahrscheinlich für so eine populäre Leserinnenschaft etwas, was einen dann immer an diese Texte irgendwie
voll und so interessiert.
Und sie so mitnimmt in den Alltag, habe ich auch das Gefühl. Also, weißt du, ich lese so ein philosophisches Buch und ich kann vielleicht mit jemandem, der sich nicht so viel damit beschäftigt, kann ich jetzt nicht so gut die Gedanken vielleicht immer wiedergeben, aber ein Gedankenexperiment kann ich immer schnell jemandem erzählen und sagen, was würdest du eigentlich sagen? Und dann habe ich wie so das Experiment vor allem Ah, sobald ich das lese, habe ich es dann selber auch in meinem Repertoire und kann es immer wieder anwenden und gucken, wie du ja auch in deinen Seminaren, wie reagieren Leute eigentlich da drauf und mich dann wahrscheinlich immer wieder verblüffen lassen, dass es oft ähnliche Reaktionen sind.
Ja, genau. Nee, genau, das ist eine Reaktion, die ich auch ganz oft in den Studis bekomme, die dann sagen, boah, jetzt kann ich meiner Familie endlich mal erzählen, was wir so in der Philosophie machen. Und meistens erinnern sich die Leute ja an dieses Szenario. Deshalb ist das auch so wichtig, dieses Szenario, weil selbst wenn du dich nicht unbedingt an das ist jetzt eine Sache, die direkt wieder kritisch gesehen werden kann. Selbst wenn du dich nicht an die Theorie und das Argument erinnerst, wenn du nicht mehr weißt, das hat was mit Hedonismus zu tun bei Nozick, die Geschichte kannst du noch erzählen. Und im Idealfall kannst du dir dann über die Geschichte dich wieder daran erinnern, ah ja, da war doch diese Sache mit der Realität, mit den inneren Erlebnissen, ach, Hedonismus.
Ja.
Und kannst das darüber wieder erinnern. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Wir wollten ja richtig viele von diesen Gedankenexperimenten besprechen in der Doppelfolge. Ich merke, wir sind jetzt schon eigentlich fast am Ende einer Folge. Und bevor wir jetzt vielleicht eins aufmachen, machen wir die vielleicht einfach zu und machen in der nächsten Folge dann mit dem nächsten weiter. Also, Rebecca, schon mal vielen Dank bis hierhin.
Gerne.
Und genau, wir anderen hören uns nächste Woche wieder, dann sprechen wir über noch viele weitere Gedankenexperimente. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.